Simon schaute durch das schmale Bullauge, das von 4 mächtigen Schrauben gehalten wurde, die sich wie metallene Finger in die Kabine erstreckten. Starre Finger, die sie ständig zur Geduld zu ermahnen schienen. Nur ein Stück Himmel und ein Stückchen Wasser, das war alles. Schon über eine Woche versteckten sie sich in dieser winzigen Kabine inmitten des Personalbereichs, nur knapp oberhalb der Wasserlinie und weit weg von den luxuriösen Kabinen der Kreuzfahrturlauber, die jederzeit ihr kleines Paradies verlassen konnten für einen Gang zur Poollandschaft an Deck, während sie nur mitten in der Nacht im Schutze der Dunkelheit ein paar kurze Ausflüge an Deck unternehmen konnten. »Was meinst du, wie lange sind wir hier unten noch eingesperrt?« stöhnte Miriam. »Bis wir endlich sicher an Land geschmuggelt worden sind. Sie sind uns immer noch auf den Fersen«, sagte Simon ernst. Das Schiffshorn feuerte einen tiefen Brummton, der das Inventar der Kabine erzittern ließ. Ein zweiter folgte. Miriam beugte sich vor zum Bullauge. »Schau, Simon, wir haben es geschafft!« Ein schmales Stück Land kam in Sicht. Das, was darauf stand, hatte schon Legionen von Auswanderern ihre Verzweiflung vertrieben, ihre Hoffnung gestärkt und ihre Seelen von aller Angst befreit. Angestrahlt von der Morgensonne streckte die riesige grüne Frau aus Stahl den Arm mit der Fackel vor, das Haupt mit der Krone stolz erhoben. »Willkommen in Amerika, wer immer ihr seid. Willkommen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und der grenzenlosen Freiheit.« New York ist ja sehr interessant, aber Berlin kann da auf jeden Fall gut mithalten. Klaus hob das Messer und stieß zu. Verdammt, sein Opfer lebte noch. Wieder stieß er zu, noch einmal und noch einmal. Endlich, der Feind war besiegt, dieses verdammte Unkraut. Wurzeln kreuz und quer, gut versteckt unter der Erde, während es gleichzeitig oben Stück für Stück seinen Rasen erwürgte. Klaus zog eine Handvoll Wegerich aus der Erde, wischte sich den Schweiß von der Stirn und besah sich den Tatort. Ein bräunlicher Krater im Grün, darum schon ein gefährlich gelb verfärbtes Areal absterbenden Grases. Hier würde er nachsäen müssen. Das Telefon auf dem Terrassentisch klingelte. Sollte es doch. Er war jetzt im Ruhestand, kämpfte nur noch mit pflanzlichen Killern, genauso unerbittlich bis zum Ende wie früher, aber nicht mehr für sein Land, sondern ganz privat. Das Telefon klingelte weiter. 7, 8. Die Ruhe bewahren wie früher mit den Finger am Abzug, geduldig warten auf den richtigen Moment. Diese nervigen Werbeanrufer gaben in der Regel spätestens nach dem 10. Klingeln auf. 12. Hätte er doch besser den Anrufbeantworter einschalten sollen? Klaus erledigte inzwischen noch 2 Löwenzähne und ein paar Gänseblümchen. 16. 17. Mann, ziemlich geduldig der Anrufer. Bestimmt so ein Meinungsumfrage-Fuzzi. Es klingelte weiter. Das war ja fast schon Telefonterror. Das 20. Klingeln. Die Leitung durchschneiden? Nein, am liebsten diesem Anrufer die Kehle. Klaus vergaß die Unkräuter und fixierte den Telefonapparat. 25. Jetzt begann es richtig wichtig zu klingeln. So wichtig, dass der Rest der Welt zu verstummen schien. Klaus lief hinüber zur Terrasse und nahm ab. »Ja?« »Hallo Klaus, wie geht's denn so?« Die Stimme seines ehemaligen Chefs. Seit gut einem Jahr hatte er von dem nichts gehört. Und jetzt interessierte der sich auf einmal für ihn. »Tach, gut, kann nicht klagen. Ist was? Nein, nein. Ich wollte nur mal horchen, was du so machst. Was ich so mache? Na nischt. Ich sitze hier im Garten, wie die anderen Rentner auch, und kiek mal die Natur an. Klaus, jemand von ganz oben hat sich deine Akte kommen lassen. Mal ehrlich, machst du irgendwelchen Blödsinn?
Icke?
Nee, um Gottes Willen. Vielleicht solltest du aber trotzdem mal ein bisschen Urlaub machen.
Icke? Urlaub? Wieso denn ditte?
Ja, Urlaub. Und zwar so schnell wie möglich. Dieser jemand sucht nämlich jetzt auch nach deiner anderen Akte.
Die andere Akte?
Na gut, Chef. Ich werd mal's überlegen, danke. Klaus legte auf. Die andere Akte. Wie alle GSG-9er vom ehemaligen Mogadischu-Team, von dessen Existenz bis zu ihrem Einsatz zur Beendigung der Flugzeugentführung in Afrika niemand gewusst hatte, besaß eine vorbildlich unauffällige Akte mit einem sehr gefälligen Lebenslauf. Eine Verwaltungskarriere im Innendienst, etwa so spannend wie eine Dauerwerbesendung im Pay-TV. Aber es gab eben auch diese zweite, diese ganz andere Akte, gespickt mit heiklen Details und so gut wie unauffindbar. Es sei denn, ein jemand von ganz oben interessierte sich dafür und bohrte lange genug nach. Der Schweiß auf seiner Stirn wurde eiskalt, als ihm auf einmal alles klar wurde. Natürlich, die Jagd war doch noch nicht zu Ende. Sie waren dabei, ihn aufzuspüren. Und sie wollten das haben, was er ihnen in letzter Sekunde entrissen hatte. Und wahrscheinlich dazu noch seinen Kopf. Vielleicht war Urlaub machen doch keine so schlechte Idee. Im ersten Teil habe ich Ihnen Michail vorgestellt, einen ehemaligen Kämpfer einer russischen Spezialeinheit, zäh und fast unzerstörbar. Und nur deswegen konnte er ein Inferno überleben. Viel ist allerdings von der Kampfmaschine nicht übrig geblieben. Na, schauen Sie selbst, in einer Reha-Klinik auf dem flachen Land. »Soll ich Sie noch ein Stückchen durch den Park schieben?«, fragte die Krankenschwester und schaute Michail erwartungsvoll an. »Sehr gerne, Anke«, sagte er und sah an sich hinunter. Sein rechtes Bein thronte auf der vorderen Stütze des Rollstuhls, vorgestreckt wie ein Rambock. Aus dem Verband um den Unterschenkel schauten die Drähte heraus, die die Knochenteile stabilisieren sollten. Wie ein schiefer Zaun aus silbrig glänzendem Metall ragten sie empor, fünf an der Zahl, mit einer schmalen, länglichen Platte verbunden. Fixateur extern, hatten die Chirurgen gesagt. Er hält die Bruchstücke des Schienbeins zusammen und das, was wir an Füllsubstanz dazwischen gebastelt haben. Das Vorderrad des Rollstuhls holperte über einen kleinen Ast, der auf dem Weg lag. Und mit einer Salve von Schmerzpfeilen machten ihm die Knochenstückchen in seinem Bein deutlich, was die Ärzte mit Ruhigstellen gemeint hatten. »Entschuldigung«, sagte Anke, »tut mir leid.« Sie bogen auf den Weg ein, der an einem kleinen Teich vorbeiführte. Auf der Bank davor saß ein Mann, ein Riesenkerl, und hatte ein Spalier von leeren Bierflaschen um sich errichtet. Anke bremste plötzlich ab. Der Typ auf der Bank schaute zu ihnen hinüber und stand auf. Bomberjacke, schwarze Stiefel, eine Bierflasche in der rechten Hand. Ein tätowierter Totenkopf prangte an seinem dicken Hals, der ansatzlos in seinen kahlen Schädel überging. Die Schwester wurde sichtlich nervös, begann den Rollstuhl zu wenden.
»Wohin so eilig, Schätzchen?« brummte die Glatze.
Ich, Ich schick ihn weg, sagte Anke zu Michael. Du sollst nicht hierher kommen, fuhr sie den Typen an.
Ach nein?
Ich werde doch wohl meine Liebste abholen dürfen, wenn sie gleich Feierabend hat.
Ich bin nicht mehr deine Liebste, fauchte Anke. Es ist aus und jetzt scher dich weg.
Ach, tatsächlich, grunzte die Glatze und zog sich einen kräftigen Schluck Bier rein. 100 Kilo Muskeln und 100 Gramm Gehirn. Eine gefährliche Mischung, dachte Michael. Und er selbst? Nur noch eine Ansammlung maroder Knochen, umwickelt mit spärlichen Resten von Muskeln, die gerade dabei waren, sich ein bisschen zu erholen. Das Wrack eines Kämpfers an diesen Stuhl gefesselt.
Du bist ätzend, sagte Anke. Du hast wieder getrunken. Geh heim und schlaf dich aus.
Der Hühne machte einen Schritt auf die Schwester zu und packte sie.
Na gerne doch, aber nur mit dir.
Such dir eine andere, versuchte Anke, sich loszuwinden. Ich bin mit dir fertig.
Der Typ versteifte sich.
Na bitte, wie du meinst. Er schlug die Bierflasche gegen die Bank, Glas splitterte und ein hässlich gezackter Flaschenrest schaute aus seiner Faust.
Wenn ich dir das hier durchs Gesicht ziehe, dann bist du wirklich fertig.
Michael wurde heiß. Der Typ meinte es ernst. Wenn er doch nur eine Waffe hätte, wenigstens ein Messer. Denn die beste aller Waffen, sein Körper, war in diesem Zustand vollkommen nutzlos.
Das Monster hob Anke mit einem Arm hoch wie eine Puppe und hielt ihr die abgeschlagene Flasche vors Gesicht.
»Lass sie los!« rief Michael.
Der Mann in der Bomberjacke schaute zu ihm, fixierte ihn mit verschlagenen Augen, dann polterte Lachen aus den wulstigen Lippen.
»Lass sie los? Wie süß! Hey Anke, der Krüppel da im Rollstuhl gibt mir Befehle!«
Er drehte sich zurück zu ihr und hob die Hand mit der Flasche.
»Schnell jetzt, lenk ihn ab, zieh ihn auf dich!« »Finger weg, du Riesenbaby«, schrie Michael.
Der Koloss grinste Michael nur schief an.
»Riesenbaby? Dir werde ich's zeigen. Und um dich, Schlampe, kümmere ich mich gleich«, brummte er, baute sich vor dem Rollstuhl auf und holte mit der abgeschlagenen Flasche aus. So etwas wie Vorfreude flackerte auf in seinen kleinen, bösartigen Augen. Freude, dachte Michael, auf das Abschlachten von ihm und auf das, was er dann in aller Ruhe mit Anke machen konnte. Michael dachte an sein operiertes Bein, schaute auf den tätowierten Totenkopf und seine Gedanken wurden auf einmal ganz klar. Die Glatze stößt mit der Flasche zu, in diesem Moment drückt Michael sich aus dem Stuhl hoch, dreht sich zur Seite und schwingt das rechte Bein in die Höhe. Sein Unterschenkel trifft den Hals des Riesen, die Drahtenden bohren sich in das Fleisch, als wäre das Tattoo eine Zielscheibe für Dartpfeile. Der Riese schreit auf, ein Schwall hellroten Blutes schießt aus seinem Hals, er schwankt, fällt nach vorne auf Michael und stürzt mit ihm zu Boden. Michael spürt ein Knacken in seinem Arm und in seinen Rippen, als der Koloss auf ihm liegen bleibt. Aber der Schmerz in seiner Brust ist nur ein Hauch gegen das, was aus seinem Bein angeschossen kommt. Er sieht noch, wie die Augen des Monsters glasig werden, ehe er selbst in einem purpurfarbenen Wirbel versinkt. Ich glaube, Sie brauchen jetzt ein bisschen Erholung und Entspannung. Schauen wir mal, was inzwischen im Hafen von New York geschieht. Simon und Miriam haben einen Helfer an Bord namens Son, der sie sicher an Land bringen soll. Son riss seinen Blick von der Silhouette Manhattans los, die sich gegen den makellos blauen Himmel abzeichnete, und schaute über die Reling auf die Kaianlagen hinunter. Dort unten wimmelte es schon von Menschen und Fahrzeugen. Das große, hungrige Schiff brauchte reichlich neue Vorräte. Ein Gemisch aus dem Wind von See, den Abgasen der großen Stadt
und der für Häfen so typischen Gerüche nach brackigem Wasser und Öl zog in seine Nase. Er angelte in der Jackentasche nach dem Handy. Zeit, seine geheimnisvollen Gäste an Land zu bringen. Aber etwas da unten gefiel ihm nicht, und zwar ganz und gar nicht. Er nahm sein Fernglas zur Hand. Preston Foot Supply stand an der Seitentür des weißen Vans, der sich in die Kette der Lieferfahrzeuge eingereiht hatte. Zwei Männer stiegen aus. Ein riesiger Kerl, der kaum in seinen Kittel passte, und ein kleiner, schlanker Typ. Son hatte hunderte von Häfen gesehen, Männer aller Couleur, die dort mehr oder weniger legale Dinge taten. Diese zwei passten nicht hierher. Jetzt luden sie Kartoffelsäcke aus, als wären es die ersten in ihrem Leben. Er richtete das Fernglas auf ihre Hände. Die schienen eher geeignet, Nasen zu brechen oder in einen schwarzen Handschuh gesteckt, auch mal einen Revolver abzufeuern. Er schwenkte das Fernglas über das Fahrzeugdach. Das Klimaaggregat auf dem Wagen war wie alle anderen, aber es fehlte etwas. Nur ein Detail, aber ein sehr wichtiges. Kein Schlauch nach innen. Ein Lieferwagen, genauso falsch wie seine Besatzung. Er nahm das Handy und drückte die Nummer. »Simon? Bleibt, wo ihr seid«, verriegelt die Tür. »Rührt euch nicht, bis ich mich melde.« Was Klaus wohl inzwischen in Berlin macht? Autsch! Klaus betastete seine Stirn. Das würde eine hübsche Beule geben. Irene hatte recht. Der Abstellraum gehörte dringend aufgeräumt. Und auf diesen Balken über dem Regal hätte er schon längst ein Polster kleben sollen. Klaus wandte sich dem obersten Regalbrett zu, zog die Plane aus dickem, gewachsenem Stoff zur Seite und nahm den Koffer herunter. Ganz schön schwer, war ihm bisher gar nicht so vorgekommen. Vielleicht sollte er wieder öfter in die Muckibude am Alex gehen? Er legte den Koffer auf den Boden. Wenn da jemand nach ihm suchte, würde er ihn gut brauchen können. Klaus ließ die Schlösser aufschnappen und öffnete den Deckel. Das leise Klacken der Scharniere zauberte ihm eine Gänsehaut auf den Rücken, als er an seinen Ausflug vor einigen Monaten an die Ostsee dachte. Er hatte sie überrumpelt, die Profis, die ihn nicht ernst genommen hatten. Er hatte an alte Form angeknüpft. Mit seiner immer noch extrem ruhigen Hand und seinem scharfen Auge seine unerreichte Präzision unter Beweis gestellt. Wie sicher er getroffen hatte aus ein paar hundert Meter Entfernung. Und sein Liebling hatte ihm geholfen. Was hatte er da gelesen vor einiger Zeit über diese sauteuren Bundeswehrgewehre? Trafen nicht zuverlässig, besonders bei Hitze. Lächerlich. Er streichelte über den Lauf der Waffe. Jahrzehnte alt. Aber mit der hatte er alles getroffen. Immer. Und bei jedem Wetter. Laser und Computerchips. Dieser ganze Mist hatte einfach nichts in einem Gewehr verloren. Er hatte denen gezeigt, dass er es noch konnte. Sollten sie doch ruhig wiederkommen und sich eine passende Ladung Blei abholen. Und brauchten Ruheständler nicht ab und zu auch etwas Abwechslung? Er schloss den Koffer, ganz leicht glitten die Verschlüsse in ihre Öffnungen. Auch schon ziemlich alt, aber ein Tropfen Maschinenöl am richtigen Platz und der Zahn der Zeit nagte vergeblich an den Dingen. So ganz legal war das ja damals nicht gewesen, aber sein Chef hatte ihm sein Präzisionsgewehr einfach in die Hand gedrückt, als sie nach seiner Abschiedsfeier kurz alleine waren. »Defekt! So ein Jammer! Wir mussten es leider ausmustern«, hatte er mit breitem Grinsen gesagt. »Aber Rentner können ja alles gebrauchen, wie man so hört.« Klaus nahm den Koffer, griff noch zwei Etuis mit Munition aus dem abschließbaren Schrank, öffnete die Tür und prallte zurück. Seine Frau hatte sich dort aufgebaut wie ein Türsteher vor einem angesagten Club in der Innenstadt. Die Arme vor der Brust verschränkt, die Beine durchgedrückt, bereit zu allem, aber bestimmt nicht für eine längere Diskussion. Sie schaut auf den Koffer hinunter, wieder herauf in sein Gesicht und fixierte ihn scharf. »Klaus, das ist nicht dein Ernst. Nicht schon wieder.«
»Och, Schätzchen, ich fahre nur für ein paar Tage weg und da dachte ich...«
Der Türsteher produzierte ein Lächeln, so hart und unerbittlich, dass jeder Gedanke an Widerstand sinnlos erschien.
»Du irrst dich, mein Liebling. Wir beide fahren.«
Nochmal ein kleiner Sprung über den großen Teich, diesmal nach Maryland, zur Zentrale der NSA, der National Security Agency. Nur eine kleine Unebenheit. Marvin Smith fuhr mit dem Zeigefinger nochmals über seinen Daumennagel. Ohne Zweifel, deutlich spürbar. Er griff in die Schreibtischschublade, nahm die Nagelfeile heraus und widmete sich der sofortigen Beseitigung dieser Unregelmäßigkeit. Noch ein bisschen korrigieren, noch einmal nachfeilen. Er betrachtete das Ergebnis. Endlich! Alle Fingernägel wohlgerundet, einer wie der andere. Symmetrie, ein Bild der Ordnung, passend zu seinem Leben. Zumindest zu dem vor dem Sommer 2013. Mit Schmutz hatten sie die Agency beworfen, sie eingedeckt mit kritischen Fragen, überhäuft mit Unterstellungen, vor allem diese Pharisäer aus Europa. Ihre eigenen Politiker waren in Deckung gegangen, statt sie in Schutz zu nehmen. Snowden, dieser feige Schnösel, hatte sie bloßgestellt, der Lächerlichkeit preisgegeben, mit tödlichen kleinen Informationspfeilen, abgefeuert aus dem sicheren Versteck in Moskaus Flughafen. So lange hatte Marvin diese Schlange an seiner Brust genährt und jetzt? Überall in der Agency politisch korrektes Verhalten, die wirklichen Geheimnisse auf einen noch viel kleineren Kreis besonders ausgewählter Personen begrenzt. Und ihn hatten sie hier als lästiges Übel hinter einem Schreibtisch abgelagert, eine sehr bequeme Aufbewahrungsmöglichkeit bis zu seiner Pensionierung. Mit Albernheiten warfen sie ihn jetzt zu. Kinderkram statt geheimnisvoller Nachrichten. Der Regen klatschte draußen gegen die Scheiben. Dunkle, fast schwarze Wolken trieben vorbei und das Neonlicht ließ sein Büro noch trister und langweiliger wirken. Ein kurzer Anruf und Marvin knallte das Telefon auf den Tisch. Toll! Ein Kongressabgeordneter, der sich auf einmal große Sorgen um die Bürgerrechte machte und den es galt, mit irgendwelchem Informationsmüll zu beschwichtigen. Und diesen Müll dann auch noch als die reinste aller Wahrheiten zu präsentieren. Die Blitze draußen wurden durch das getönte Fensterglas in bizarre Luftschlangen verwandelt und das dicke Glas verschluckte auch den Donner gleich mit. Seine Sekretärin kam herein und legte ihnen mit einem Augenzwinkern ein schmales Dossier auf den Tisch. Marvin quälte sich ein Dankeschön ab und nahm die Unterlagen. Schon beim Blick auf die erste Seite des Berichtes störten ihn die Blitze weniger. Beim Weiterlesen verdämmerten die Gedanken an den Abgeordneten und ihm war, als würde jetzt extra für ihn eine kleine Sonne in seinem Büro aufgehen. Es gab also doch noch ein paar Jungs da draußen, die sich daran erinnerten, was er für sie getan hatte. Der deutsche Forscher und seine Begleitung hatten sich gut versteckt im dicken Bauch eines Kreuzfahrtschiffes, aber nicht gut genug, wenn jemand wie er nach ihnen suchte. Marvin las den Bericht noch einmal ganz genau und prägte sich alle wichtigen Details ein. Man würde sich freuen, von ihm zu hören. Heute Abend noch. Allerdings nicht diese Idioten von der Agency, sondern Leute, die seine Arbeit zu schätzen wussten und sie auch sehr großzügig honorierten. Er verschloss die Akte wieder und kennzeichnete den Deckel. Ablage. Keine weiteren Aktivitäten. Gefährdungsgruppe 0. Keine Gefahr für die nationale Sicherheit. Und dann weg damit, für immer in die Tiefen des Archivs. Ein letztes Mal für heute zurück nach Deutschland. Nicht einmal in einem Thriller kann ein gewalttätiger Riese so einfach um die Ecke gebracht werden, ohne dass der Fall ein gerichtliches Nachspiel hat. Begleiten Sie mich nach Brandenburg, wo ein Ermittlungsrichter seit Jahrzehnten für die Gerechtigkeit kämpft. »Wo ist der Beschuldigte?«, fragte Richter Schröder in die Runde. »Im Bett, bei uns in der Klinik«, sagte der Verteidiger gelassen und machte ein »Dann können wir jetzt wohl gehen, Gesicht.« »Hm«, brummte der Richter. »Mal etwas Abwechslung. Sonst waren es die Opfer dieser Schläger, die auf irgendeiner Intensivstation einem ungewissen Schicksal entgegenschliefen.« »Herr Staatsanwalt?« »Ich beantrage Haftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung.«
»Vorsätzlich?« ereiferte sich der Verteidiger. »Vorsätzlich?«
»Bitte, Herr Rechtsanwalt, bitte«, ging Schröder sofort dazwischen. Dies war sein kleines Reich und hier bestimmte er die Regeln. Ordnung, Regeln und Respekt vor dem Richter. Das, was er an amerikanischen Gerichtsfilmen so liebte, wo Richter noch etwas ganz Besonderes waren. »Der ehrenwerte Richter Schröder, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen.« Schröder zwang sich zurück in die graue Realität der spartanisch ausgestatteten Gerichtsstube. »Herr Staatsanwalt, wenn ich die Akte richtig gelesen habe, saß dieser Mann unbewaffnet in einem Rollstuhl, als er mit einem gefährlichen Werkzeug, nämlich einer abgeschlagenen Bierflasche, bedroht wurde?«
»Er hat ihm die Halsschlagader aufgerissen«, stöhnte der Staatsanwalt. »Ein vorsätzlich ausgeführter Angriff gegen den Hals. Notwehrexzess im Sinne des
Paragraph 33 Strafgesetzbuch. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Staatsanwalt. Ich bin durchaus mit der Materie vertraut«, unterbrach Schröder die Ausführung energisch. »Eine Belehrung, hier, in seinem Allerheiligsten.« Er wünschte sich so einen mahagonifarbenen Hammer, mit dem Filmrichter einen derartigen Frevel durch einen Schlag auf die spezielle Unterlage auf dem Pult schon im Keim ersticken konnten. »Also ein Angriff gegen den Hals mit Tötungsvorsatz?« »Den Hals kenne ich«, dachte der Richter. Mindestens einmal im Monat hatte er hier das höhnische Grinsen des auf den Hals tätowierten Totenkopfs ertragen müssen, während das plumpe Gesicht darüber das Unschuldslamm gab. Meistens gefährliche Körperverletzung. Drei Zeugen, die Stein und Bein schworen, mit der Glatze zum vermeintlichen Tatzeitpunkt Karten gespielt zu haben. Und ein Opfer, das für die nächsten Wochen mindestens einen guten Zahnklempner brauchte. Die Zeugin hat ausgesagt, selbst bedroht und geschlagen worden zu sein. Und dann habe sich der Getötete unter Ausstoßen massiver Drohung auf den Mann im Rollstuhl gestürzt.
»Ist das richtig?«, fragte Schröder.
»Ja«, murmelte der Staatsanwalt. »Ladungsfähige Adresse des Mannes ist die Klinik«, wandte sich Schröder an den Verteidiger.
»Jawohl.«
»Aber die Präzision, mit der der Beschuldigte die Halsschlagader attackiert hat«, wagte der Staatsanwalt einen letzten Versuch, »lässt auf Notwehr schließen, Paragraph 32, konterte Schröder.
»Ein krasser Notwehrexzess«, kreischte der Staatsanwalt, »eine Überschreitung des Notwehrrechts.«
100 Kilo gegen 65, donnerte Schröder, 2 Meter gegen 1,80, eine abgeschlagene Bierflasche gegen ein geschientes Bein. Eine durchaus angemessene Verteidigung. Schröder blickte in die kleine Runde, genoss den Moment der Herrschaft und holte aus zum Machtwort des Königs. »Ich habe mich davon überzeugt«, fuhr er mit der Gelassenheit des Unwiderlegbaren fort, dass ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff im Sinne des Paragraphen 32 Absatz 2 StGB vorlag, der zur Notwehr berechtigte. Der Staatsanwalt kaute missmutig auf seiner Unterlippe herum. Schröder beschloss, dem Mann noch eine rechte Gerade zu verpassen. Und selbst wenn, Herr Staatsanwalt, hier der Angegriffene in Überschreitung seiner Notwehrbefugnisse den Angreifer getötet hätte, würden nach § 33 Furcht oder Schrecken eine Straffreiheit begründen. Ihr Antrag ist damit abgelehnt. Ein Raunen von den gut besetzten Zuschauerbänken, donnernder Applaus. Nein, ein kleiner deutscher Gerichtsraum ohne jedes Publikum. Aber trotzdem ein gelungener Auftritt. Gut gelaunt stürzte sich Schröder auf den Papierkram. Der Staatsanwalt und der Verteidiger packten ihre Aktenkoffer zusammen und verließen den Raum. Indessen betrachtete Schröder das Foto einer altertümlichen Justitia-Statue an der Wand. 15. Jahrhundert. Die Frau noch ohne Augenbinde, die Waage in der einen, das Schwert in der anderen Hand. Das war es. Abwägen und mit dem Schwert dann die Härte des Gesetzes mit Entschlossenheit durchsetzen. Wie auch immer es zu dieser Tat gekommen war, in diesem Falle hatte der Mann im Rollstuhl genau das Richtige getan. Auf jeden Fall das Richtige für die schon etwas verengten Herzkranzgefäße eines leidgeprüften Ermittlungsrichters, dachte Schröder und verließ mit einem fröhlichen Pfeifen den Raum.